Auf Gino Tör war durch die dichten Baumwipfel des Waldes der Morgenlicht verblassende Himmel zu erkennen. Nivara sammelte die Sicherheitsgeräte auf, die geholfen hatten, die Stelle am Fluss zu schützen, an der sie und Terrell in der Nacht ihr Lager aufgeschlagen hatten. Der erste Offizier war mit Packen beschäftigt. »Wie weit wollen Sie flussabwärts gehen?« fragte sie und hoffte, dass er die Suche nicht so bald aufgeben würde. Er sah dem braunen, dahinfließenden Wasser hinterher, flussabwärts, als läge dort die Antwort. »Solange wir können, oder bis uns der Captain den Befehl gibt, aufzuhören.« Ein leichter Tupfer von Nivaras Pfote schaltete die letzte Sensoreinrichtung ab. Sie klappte sich zusammen und wurde zu einem kompakten Paket, das man leicht verstauen und transportieren konnte. Sie hob es auf und warf es in ihren zweiten Rucksack. Am Flussufer stellte Terrell sein Trikorder neu ein. »Immer noch kein Lebenszeichen von ihr«, meinte er. »Und die Interferenzen nehmen zu«, fügte er mit besorgtem Gesichtsausdruck hinzu. »Woher kommen die?« Sie blinzelte in die hellen Lichtstrahlen, die den tiefen Schatten des Dschungels durchbrachen. »Von der Sonne?« Terrell sah zum Himmel auf. »Keine Ahnung.« Er steckte den Trikorder ein. »Ich kann nicht sagen, ob sie natürlichen oder künstlichen Ursprungs sind. Alles, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sie intensiv und allgegenwärtig sind.« Nivara zurrte ihr Extrapaket zu und wollte gerade hinübergehen, um ihr Hauptgepäck von Terrell zu holen, als eine leichte Veränderung in der Luft ihre Schnurrhaare zittern ließ. Ein ozonartiger Geruch und ein elektrisierendes Kitzeln ließ ihr Schwanzfell sich sträuben. Sie stand absolut still und suchte mit ihren Ohren, den Augen und der Nase umher. Terrell bemerkte ihren alarmierten Zustand und blieb still. Mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen öffnete er eines seiner Gepäckstücke und zog seinen Typ-2-Phaser aus dem Gürtel. Sie warteten zusammen. Über ihren Köpfen war der Himmel klar. Eine leichte Brise ließ das Laub rascheln und die Oberfläche des Flusses sich kräuseln. Es gab keine Anzeichen von Gefahr, egal wohin die kaizianische Kundschafterin ihre Sinne auch richtete, aber sie war sich sicher, dass irgendetwas Feindliches in der Nähe war. Dann fühlte sie es. Ein kalter Windhauch kündigte es an, das Glühen der Morgendämmerung durch die Bäume wurde blasser, das Tageslicht verdüsterte sich. Riesige flammende Klingen durchschnitten den Urwald und ragten wie leuchtende Blitze aus schimmerndem Indigo vor ihnen aus dem Dschungel. Terrells Phaserstrahl ging ohne Widerstand durch sie hindurch. Nivara wich den ersten Stößen aus und schrie, »Laufen Sie, Sir!« Sie wand sich, um einem weiteren tödlichen Hieb zu entgehen und rief, »Gehen Sie in Deckung!« Die dolchartigen Gebilde benahmen sich wie Schlangen, griffen an und zogen sich wieder zurück. Ein schmerzhafter Schlag riss einen Teil ihrer Schulter weg und schleuderte sie herum. So konnte sie sehen, dass Terrell bereits angegriffen wurde, von Flammen umgeben und sein Rumpf bereits von einigen Hieben getroffen war. Ein flüchtiger Schlag auf seinen Hinterkopf hatte ihn betäubt. Sein Phaser hatte er fallen gelassen. Sie rannte zu ihm hinüber und schubste ihn rückwärts in den Fluss. Verwundet und verwirrt tauchte er für einen Moment unter und kam dann wieder spuckend an die Oberfläche. Nivara wusste, dass Untertauchen allein ihn nicht retten würde. Er würde einen Signaldämpfer brauchen. Ein übermächtiger Schlag riss sie von den Füßen und warf sie in die Luft. Geleitet von der natürlichen Beweglichkeit ihrer Spezies, rollte sie sich zur Landung ab und schlug einen Purzelbaum in Richtung des Gepäckstücks, in dem sich der Signaldämpfer befand. Als sie wieder auf ihren Füßen landete, wurde sie von einem direkten Energiestrahl knisternd in den Magen getroffen und aufgespießt. Violett glühende Hiebe trennten ihre linke Vorderpfote ab. Sie ließ sich nach vorn fallen und landete auf ihrer rechten Pfote. Der Rucksack war nur ein paar Meter entfernt. Sie zog sich mit einem Arm vorwärts, half mit den Beinen nach und versuchte, gegen den Schmerz in ihrem Bauch anzukämpfen. Sie ignorierte die schweren Schläge auf ihren Rücken und schloss auch das Brennen aus, das sie zu überwältigen drohte. Seltsame Spiralen aus scharlachrotem Feuer wandten sich um ihre Beine und versuchten, sie zurückzuziehen, doch sie weigerte sich nachzugeben. »Nur noch ein paar Zentimeter, fast geschafft!« Ihre Finger tasteten wild nach dem bereits offenstehenden Gepäckstück und zogen es an sich. Sie wühlte darin herum und schnappte sich den Signaldämpfer. Er ließ sich mit einem einzigen Knopfdruck aktivieren. Sie streckte den Arm aus, um Terrell das Gerät zuzuwerfen, doch in diesem Moment sah sie eine Klinge über ihr sich versteifen. Sie warf das Gerät, aber es war ein ungeschickter Wurf. Das kleine Gerät kam kaum bis zum Flussufer, wo es über den getrockneten Schlamm rollte, und dann in den trüben Fluten verschwand. In ihrem letzten Augenblick sah sie noch einmal nach Terrell aber er war schon verschwunden. Dann prasselte ein Sturm von heftigen Hieben auf Nivara nieder und ließ ihr Leiden im Nichts enden. In den Fluss geworfen zu werden, war gleichzeitig ein Fluch und ein Segen gewesen. Das dreckige Wasser auszuhusten, hatte Tyrells wunden Körper belastet, aber es hatte gut getan, dem Kampf erst einmal entkommen zu sein. So hatte er die Gelegenheit, sich wieder zu fangen, aber genauso schnell wünschte er sich, es wäre anders gekommen. 4 beängstigende Tentakel erschienen aus dem Nichts direkt über ihm. Seine Füße rutschten auf dem schlammigen Flussbett aus. Verdammt, ich habe mein Gleichgewicht verloren und ich kann mich hier im Wasser einfach nicht richtig bewegen. Er sah, dass sich die Tentakel zu Speeren formten und machte sich auf das Schlimmste gefasst. Der Signaldämpfer plumpste vor ihm in den Matsch. Nivaras Arm war immer noch gekrümmt vom Wurf. Eine Wand aus glühenden Klingen starr in einem wilden Rausch der Gewalt auf sie ein. Das Gerät selbst rollte das leicht abschüssige Ufer herunter ins Wasser, und Tyrell sah, dass es aktiviert worden war. Er tauchte danach. Unter Wasser konnte er nichts sehen, also tastete Tyrell so gut er konnte mit den Händen danach. Er formte vor sich breite, sich überlappende Kreise und versuchte dabei, alle Seiten zu berücksichtigen. Schließlich berührte er das faustgroße Objekt, das halb verdeckt in weichem Schlamm lag. Seine Finger schlossen sich wie eine Falle darum und rissen es an sich. Er drückte es an seine Brust und begann mit dem bisschen Kraft, das ihm geblieben war, mit den Beinen zu strampeln. Panik ermöglichte es ihm, so lange wie möglich mit einem einzigen Atemzug durchzuhalten. Doch als seine Lungen nach Luft schrien und seine Beinmuskeln von dem Versuch brannten, vorwärts zu kommen und gleichzeitig unter Wasser zu bleiben, tauchte er widerwillig auf. Er hob den Kopf langsam über Wasser und erwartete einen Angriff. Doch da war nur Stille. Tageslicht und eine leichte Brise erwarteten ihn, als er ans Ufer wartete und erschöpft auf dem Signaldämpfer zusammenbrach. Schlamm hatte sich in seinem Overall und in seinen Stiefeln verfangen. Sand und Schlick verkrusteten seine kurzgeschnittenen Haare. Er zog eine kurze Bilanz. Der Phaser ist weg, stellte er düster fest. Der Tricorder auch. Er prüfte kurz seinen Gürtel und war erleichtert, dass sein Kommunikator noch immer fest an seinem Platz war. Vorsichtig sorgte er dafür, dass er den Signaldämpfer immer dicht bei sich behielt, während er gleichzeitig seinen zerrissenen, durchweichten und dreckigen Overall auszog. Jede seiner Bewegungen schmerzte fürchterlich und der Schmerz in seinem Rumpf wurde mit jeder Minute schlimmer. Er inspizierte seine Verletzungen und verzog schon allein bei der schieren Anzahl der tiefen Stichwunden auf seiner Brust und in seinem Bauchbereich das Gesicht. Besonders bei einer tiefen Wunde, die eigentlich hätte enorm bluten müssen, aber stattdessen mit der gleichen kristallinen Substanz verschlossen war, die auch McLellans Bein nach ihrer Auseinandersetzung mit den Jedi versiegelt hatte. Er erinnerte sich durch den Bericht von Tan Bao daran, dass sich die kristalline Substanz wahrscheinlich immer weiter ausbreiten würde und dass sie, wenn sie mit lebenswichtigen Organen in Berührung kam, tödlich war. Tja, da, wo ich getroffen wurde, gibt es ja jede Menge lebenswichtige Organe, dachte er. Bestenfalls bin ich dann wohl gegen Mittag tot. Auch wenn Tyrell normalerweise ein Mensch war, der seine Probleme gern selber löste, entschied er sich mit einem Griff zum Kommunikator, dass ein Hilferuf dieses Mal wirklich in Ordnung war.
»Es sieht aus, als hätte ich Steine im Bauch«, meinte Tyrell.
Captain Nessir und Dr. Babbitts standen zusammen in der Krankenstation der Sagittarius und hörten den Bericht des ersten Offiziers an der Comm-Konsole zu. Babbitts machte sich auf einem Datengerät Notizen.
»Clark«, meinte sie, »wie lange ist es her, dass Sie getroffen wurden?«
»Ungefähr 15 Minuten«, meinte Tyrell.
Die schlanke, blonde Chirurgin nickte.
»Haben Sie einen Tricorder?«
»Nein, nur ein Kommunikator und ein Signaldämpfer.«
Er stöhnte vor Schmerz.
»Wie lange hielt die Batterie in dem Ding noch einmal? Ich hab's vergessen.«
12 Stunden«, meinte Nessie. »Genug Zeit für eine kleine Rundreise. Ich schicke Ihnen Sorak und Retzka, um Sie abzuholen.«
»Nein, Sir, tun Sie das nicht. Wir wussten nicht, dass die Jedi da waren, bis sie uns angriffen. Und selbst dann haben unsere Tricorder nichts gemeldet. Sorak und Retzka wären freiwillig.«
Der Captain war im Begriff zu widersprechen, doch Dr. Babbitt schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid, Captain, aber Commander Tyrell wurde ganz in der Nähe seiner inneren Organe getroffen. Er hat nicht so viel Zeit.«
Die Niederlage war zu bitter, als dass Nessie sie akzeptieren konnte.
»Was ist mit dem ATV? Sind die Pfade am Flussufer breit genug, um...«
»Nein, Sir«,
sagte Tyrell, und seine Stimme klang schwach und niedergeschlagen.
»Wenn Sie das wären, Dann hätten wir die ATVs gleich benutzt.
Verzweiflung klang in der Stimme des Käpt'ns.
Verdammt, Clark. Wir haben doch schon Ivara verloren. Ich lasse sie nicht da draußen alleine.
Das müssen sie, Sir. Die Shedai haben gelernt, unseren Sensoren aus dem Weg zu gehen. Das heißt, das Schiff ist verwundbar. Tun Sie nichts, um Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bleiben Sie so lange wie möglich in Deckung.
Nessie schloss die Augen und ließ traurig den Kopf hängen. Einige Captains konnten den Verlust von Personal beim Einsatz mit stoischer Gelassenheit hinnehmen. Aber auf einem so kleinen Schiff mit so einer kleinen, eng zusammengeschweißten Besatzung war es schwierig für Nessie, seine Gefühle zu unterdrücken, wenn seiner Mannschaft etwas zustieß. »Vielleicht kann ich es auf die Hormone schieben«, dachte er und versuchte, seine Tränen mit einem Blinzeln zu unterdrücken. Er wurde schließlich älter und war jenseits seiner besten Jahre. Deltanische Männer seines Alters mussten lernen, mit den Veränderungen der Biochemie sowie den tiefgehenden Emotionen fertig zu werden. Das brachten diese Lebensjahre nun einmal mit sich. Aber das machte den Verlust eines Freundes nicht einfacher. Der Käpt'n nahm sich so gut wie möglich zusammen. »Danke, Clark, dafür, dass Sie immer die Ruhe bewahren, wenn ich meine verliere.« Er sah zu Dr. Babbitts. »Doktor, ich muss gehen.« Dr. Babbitts nickte und schenkte ihm ein trauriges, aber aufmunterndes Lächeln. »Ich halte einen Kanal offen«, meinte sie. »Ich bleib bei ihm.«
»Danke«,
sagte Nessie leise. Dann ging er zur Tür hinaus. Er stieg die Leiter zum Oberdeck in der Hoffnung hinauf, seine Trauer in den Myriaden Details zu ersticken, die die Arbeit so mit sich brachte. Es gab wirklich nichts mehr für Terrell zu tun, und sein Ratschlag, das Schiff zu schützen, war das Vernünftigste, was er hatte vorschlagen können. Schuld überschattete Nessies Gedanken. Sein Pflichtgefühl sagte ihm, dass es seine Pflicht gewesen wäre, bis zuletzt bei Terrell an der Comm-Konsole zu bleiben. Aber er hatte zu viele alte Freunde und Kameraden in all den Jahren sterben sehen, und dies war ein Verlust, den mitzuerleben er nicht ertragen konnte. Auf dem Oberdeck der Sagittarius ließ Chefingenieur Ilucci jeden arbeiten, inklusive Nessie. Ränge waren an Bord eine reine Formalität, und so fand Nessie es nicht ungewöhnlich, dass Ilucci, ein Unteroffizier, Anweisungen an Höherrangige wie Sorak und Sephiroth verteilte. Er sah den Sicherheitsoffizier und den Navigator Ilucci dabei assistieren, einen Teil der Sensorphalanx zusammenzubauen. Und der Käpt'n wusste, wenn Bridie Mac wohl aufgewesen wäre, dann wäre sie zweifellos dabei gewesen. Und ebenso Nivara, dachte er trauernd an die getötete Kaizianerin. Sie war verschlossener gewesen als jeder andere in der Mannschaft, aber es hatte ihr nie an Disziplin, Hingabe oder Begeisterung für ihre Arbeit gefehlt. Er war sicher, die Mannschaft würde sie lange vermissen, besonders Thrax, der niemals imstande gewesen war, seine tief empfundene Zuneigung zu ihr zu verbergen. Doch nun hatten sie alle zu arbeiten. Nessies Vergangenheit als Warp-Ingenieur hatte ihn zu Iluccis erster Wahl werden lassen, um bei der Diagnose der Warp-Zellen zu helfen. Sie mussten funktionstüchtig sein, wenn das Antriebsaggregat hier eintraf. Der Impulsreaktor war heruntergefahren und so hatten Nessie und der Master Chief auf Kurzenergieimpulse der Schiffsbatterien zurückgegriffen, um jede der Warp-Gondeln eine nach der anderen zu aktivieren. Das war zwar nicht gerade spannend, aber es war etwas Besonderes, denn es verlangte jedermanns ungeteilte Aufmerksamkeit, was es zu einer perfekten Aufgabe für jemanden machte, der gerade versuchte, über nichts anderes nachzudenken. Einige von der Besatzung waren mittlerweile länger als 24 Stunden wach. Ohne Schlaf, mit dem gleichen Stresslevel wie bei einer Schlacht, den schlechten Nachrichten von den Kollegen auf dem Planeten und der harten Arbeit, das Schiff zu reparieren, machte sich nur langsam die Erschöpfung bemerkbar. Alle gingen schon sehr schwerfällig, auch Nessies eigene Augen fielen beim Arbeiten immer wieder zu. Er war hin und her gerissen von seinem Wunsch zu schlafen und dem Impuls zu widerstehen und in Bewegung zu bleiben. »Na, wie läuft's, Skipper?« Nessie drehte sich um und sah den verschmutzten Chefingenieur seine Arbeit begutachten. »Es geht langsam, aber stetig vorwärts. Ich habe jetzt bereits 2/3 der Backbordgondeln erledigt.« Ilucci nickte, doch sein Benehmen machte Nessie stutzig. Irgendetwas war anders. »Sie sind still heute Abend, Master Chief«, stellte er fest. Dann fragte er in vertraulichem Ton, »Haben Sie was auf dem Herzen?«
»Ich dachte nur an Terry Old, ob sie es wohl ans Ufer geschafft hat.«
Er sah auf seine Füße.
»Ob es ihr gut geht?«
Immer noch getroffen vom Verlust Nivaras und Terrells, war der Captain nicht bereit, die Hoffnung für Terry Old ebenfalls aufzugeben.
»Sie ist sicher okay, Master Chief. Wir werden sie finden.«
Ein klägliches Lächeln machte deutlich, dass der Chefingenieur nicht so ganz an Nessies Versicherung glaubte, aber er war entweder zu höflich oder zu verzweifelt, um das zuzugeben.
»Bleiben Sie dran, Sir«, meinte er. »Ich sehe mal nach Cahoe, bevor sie völlig ausflippt.«
»Viel Glück«, sagte Nessie und fühlte echte Sympathie für Eluchi. Karen Cahoe war eine hervorragende Mechanikerin, aber ihre Phobie davor, auf Planetenoberflächen zu sein, war abgrundtief. Sie war im Weltall geboren und war die meiste Zeit ihres Lebens zwischen den Sternen herumgereist. Cahoe empfand natürliche Gravitation als eine enorme Gefahr für die Navigation, die in jedem Fall vermieden werden musste. Ihrer Akte zufolge hatte ihr Anwerber bezweifelt, dass sie imstande war, 16 Wochen Basistraining auf einer Planetenoberfläche durchzuhalten. Dank der Fürsprache ihres Ausbilders und eines Rezepts für Anxiolytika jedoch hatte die Sternflotte jetzt einen erstklassigen, wenn auch leicht neurotischen Schiffsmechaniker und Junior Petty Officer. Als er die nächste Warpspule getestet hatte, hörte Nessie jemanden die Leiter auf das Oberdeck hinaufklettern. Er sah über die Schulter und erblickte Dr. Babbitts gerade aus der Luke hinausklettern. Sie sah sich um und schien von dem überall verteilten Schrott und den dreckigen Resten der Reparatur angewidert zu sein. Er vermutete, dass sie gerade ihren natürlichen Instinkt unterdrückte, alles in Reichweite sauber zu machen, als sie sich zu ihm gesellte und leise sagte, »Sir, Sie müssen mit mir zur Krankenstation kommen.« Es war schon 2 Stunden her, dass er sie auf der Krankenstation zurückgelassen hatte, um Tyrell beizustehen. Er hatte erwartet, dass alles bereits vorüber war. »Sie können mir die schlechte Nachricht auch hier geben, Doktor.«
»Captain«,
meinte Babbitts und fügte mit einem Wispern hinzu,
»er lebt. Bitte kommen Sie mit, schnell.«
Er legte sein Werkzeug ab und nickte Babbitts zu. »Nach ihn.« Erst als sie schon die Leiter hinunter und beinahe unten in der Krankenstation waren, fiel ihm auf, dass er von der Nachricht so überrascht war, dass er ganz vergessen hatte, sich darüber zu freuen. Die Türen der kleinen Krankenstation schlossen sich leise zischend hinter ihnen, und er folgte ihr zu einem der beiden Biobetten des Raums, auf dem Brady Mac immer noch betäubt lag. Auf der anderen Seite stand Tanbao und beobachtete ihre Lebenszeichen. Im Schoß des zweiten Offiziers lag einer der Signaldämpfer. Er war aktiviert.
»Der Signaldämpfer bringt die Ausbreitung der kristallinen Substanz zum Stehen«, sagte Babbitts. »Die Dämpfer wurden konstruiert, die Shedai von dem, was auch immer sie antreiben mag, abzuschneiden. Was für ein Zeug das auch immer ist, es ist Teil der Shedai und wir können es aufhalten.«
»Hervorragende Arbeit, Doktor«, meinte Nessie. Sie grinste übermütig.
»Ich kann das nicht für mich in Anspruch nehmen, Sir.«
»Danken Sie mir«, rief Tyrell über den immer noch offenen Kommkanal. »Ich war der, der wissen wollte, warum er immer noch nicht tot ist.«
Die Stimme seines Freundes zu hören, entlockte Nessie ein Lächeln.
»Gute Arbeit, Clark. Darauf hätte ich nicht gewettet. Tja, so ist das Leben.«
Der Captain drehte sich zu Babbitts um. »Doktor, wo wir jetzt wissen, dass die Dämpfer den Kristallvirus aufhalten können, können wir irgendetwas tun, um das Phänomen zu erforschen?
Es neutralisieren oder heilen?«
Babbitts und Tanbao tauschten ein verschwörerisches Grinsen. »Wir arbeiten schon dran, Sir.«
»Das reicht«,
sagte Babbitts zu Tanbao und zwang sich selbst von der Anzeige des Elektronenmikroskops zurück.
»Ich brauche eine Pause.«
Ihre Augen brannten vom Starren auf die Computerschirme. Die Stunden waren schnell vergangen, während sie und Tanbao sich auf das Geheimnis des Taurus-Metagenoms und seine Verbindung zu dem kristallinen Virus konzentriert hatten. Sie hatten sich bei den Tests abgewechselt, die Ergebnisse analysiert und ihre neuen Daten mit dem verglichen, was Dr. Fischer bei seiner Shedai-Autopsie herausgefunden hatte. Es gab genauso viele Parallelen wie Abweichungen. Nachdem sie für Stunden auf das smaragdgrüne Leuchten des Monitors vom Elektronenmikroskop gestarrt hatte, musste Babbitt sich erst wieder an das gedämpfte Licht der Krankenstation gewöhnen. Die Energie des Schiffes war so weit es ging heruntergeschaltet, um die Reservebatterien so lange wie möglich zu erhalten. Die meiste Energie auf der Sagittarius wurde derzeit von den Computern und Analysegeräten der Krankenstation verbraucht. Babbitts Zugriff auf so viel der schwindenden Schiffsenergie zu geben, war ein kalkuliertes Risiko von Captain Nessier. Sie war entschlossen, ihn das nicht bereuen zu lassen. Tanbao ließ Zahlen und Anzeigen auf dem Bildschirm Revue passieren, als das Analysegerät eine weitere Überprüfung der subatomaren Ebene der kristallinen Substanz beendete. Er seufzte mutlos.
»Nichts, Doktor. Nur noch mehr von dem, was wir schon längst wissen.« »Wir müssen irgendetwas übersehen haben«, meinte Babbitts.
Sie stand auf und streckte sich. Ihr Rücken knackte. Dann ging sie zu McLellan, die sediert auf dem Biobett lag.
»Tan«,
sagte sie. »Kommen Sie her, hören wir mal für eine Minute auf.« Er warf sein langes schwarzes Haar aus dem Gesicht und stand auf. Seine Augen waren blutunterlaufen. »Oh, ich habe das Gefühl, als rennen wir im Kreis herum. Ich verstehe nicht, warum die anabolische Aktivität dieser Substanz auf Wenger so schnell nachließ und hier so lange aktiv bleibt.« »Naja, erstens sitzt es hier in lebendem Gewebe«, sagte Babbitts und rief sich Dr. Fischers Bericht ins Gedächtnis. »Die Computermodelle sagten voraus, dass dieses Virus einen Menschen in wenigen Minuten verschlingen könnte.« Sie runzelte die Stirn. »Das macht den wesentlich langsameren Prozess hier so verwirrend. Ich kann auch nicht feststellen, warum die Wengert-Proben innerhalb weniger Minuten inaktiv wurden, sobald ihnen kein lebendes Gewebe mehr blieb, mit dem sie interagieren konnten. Aber die Proben von Bridie McSpine bleiben aktiv, sogar dann, wenn das Fleisch zu verfallen beginnt.« Tanbao sah auf den Signaldämpfer an McLellans Schoß. »Wir haben den Signaldämpfer von der Minute an benutzt, in der sie getroffen wurde, bis wir wieder auf dem Schiff waren, das ja sein eigenes Dämpfungsfeld hat. Wenn es das ist, was dieses Zeug verlangsamt, dann muss das, was es sich ausbreiten lässt, von außen kommen«, sagte er. »Und wenn das Shedai-Signal seine Aktivität verstärkt, dann erklärt das vielleicht, warum es auf einem toten Glied noch aktiv ist. Das ist meines Erachtens der einzige Unterschied, den der Dämpfer macht.« Babbitt setzte die Teile des Puzzles zusammen. »Erinnern Sie sich, was Xiong über die Shedai-Trägerwelle gesagt hat, die von hier kam? Er sagte, sie enthielte Datenstränge, die chemischen Sequenzen in allen Proben des Metagenoms entsprachen.« Sie rieb die Spitzen ihrer Zeigefinger gegen ihre Daumen, eine Angewohnheit, mit der sie sich beruhigte, wenn sie sich konzentrierte. »Was, wenn es dieses Signal ist, das dieses kristalline Virus aufrechterhält? Das würde erklären, warum das Dämpfungsfeld es stoppt«, meinte Tanbao. »Aber ist es denn nur ein Energiefeld oder ist es etwas anderes?« Babbitts versuchte, sich an weitere Details der Einsatzbesprechung mit Xiong zu erinnern und einen Plan zu formulieren. »Xiong hat gesagt, dass sein Team das Signal dieser Trägerwelle repliziert und es auf andere Planeten gerichtet hat. Wie hat er das angestellt?« »Sie müssen den Teil des Signals entschlüsselt haben, der die Antworten der Artefakte auf den anderen Planeten ausgelöst hat«, meinte Tanbao. In einem Geistesblitz spann er Babbitts Gedankenfaden weiter. »Wenn wir also herausfinden, auf welchen Teil des Signals das Virus reagiert, dann können wir diesen Teil auch ändern und unser eigenes Signal aussenden, um ihn zu neutralisieren.« Neu motiviert ging Babbitts von McLellans Bett wieder zum Computer hinüber. Tanbao folgte ihr. Sie fragte, »Haben Sie die Sequenzierung des Virusgenoms schon beendet?« »Ja«, sagte er und gab einige Befehle auf seiner eigenen Konsole ein. Anhand der Dateien, die er aufrief, konnte Babbitts sehen, dass er schon ihre nächste Anweisung befolgte. »Verwenden Sie Xiongs Algorithmus, um das Signal der Shedai-Trägerwelle zu übersetzen.« »Bin schon dabei«, meinte Tanbao. Seine Finger flogen über die Tasten, riefen Daten auf und gaben Befehle ein. »Der Computer übersetzt die Sequenz gerade. Es war nicht leicht, ihm zu folgen. Wenn das erledigt ist, dann suche ich das entsprechende Signalmuster in der Trägerwelle«, sagte sie. »Aber zuerst sehe ich nach, ob Xiongs Leute einen Auslöser in das Signal einprogrammiert haben.« Die Computerbänke summten geschäftig, ihre Lautstärke und Tonlage stieg langsam an, genauso wie Babbitts Aufregung. »Wir sind ganz nah dran«, sagte sie sich. »Ich kann es fühlen. Ihr war heiß und ein wenig schwindelig.« Sie wischte sich den leichten Feuchtigkeitsfilm von der Stirn und wartete ungeduldig auf die Resultate des Computers. »Ich habe ein paar der Auslösersequenzen gefunden. Wir haben ein Signalmuster für das Virus«, sagte Babbitts. »Suchroutine aktiviert. Wenn wir Glück haben, dann finden wir vielleicht eine Teilübereinstimmung.« Ein schriller Ton aus dem Computer unterbrach sie mitten im Satz. Sie überprüfte das Display, überprüfte es noch einmal. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. »Wir haben eine Übereinstimmung.« Tanbao beugte sich herüber. »Wow, das ist nicht nur irgendeine Übereinstimmung. Sie ist perfekt. Das ganze Muster«, er wies auf den Bildschirm. »Das davor und dahinter, sind das die Auslösersequenzen?« Babbitts war unsicher. »Möglich«, meinte sie. »Sie haben ein paar Chromosomen mit den anderen Auslösern des Metagenoms gemeinsam, aber ich denke nicht, dass sie irgendwo verzeichnet sind.« Sie schüttelte den Kopf. »Es ist schwer zu glauben, dass Xiongs Team das Virusgenom in dem Signal nicht gefunden hat. Keine ihrer Virusproben war lange genug aktiv, um genetisch aufgezeichnet zu werden.« »Wie wenden wir das jetzt an? Das Virussignal mit einem Auslöser kombinieren, den wir nicht verstehen? Ich meine, wie testen wir das?«
Nachdem er diesen Ansatz einen Moment erwogen hatte, sagte Tan Bao: Naja, wir könnten Tests an dem abgetrennten Bein von Bridie Mac vornehmen. Sehen wir doch mal, ob wir die kristalline Substanz neutralisieren können, ohne das Gewebe darunter zu schädigen. Er sah Babbitts zweifelnden Blick und fügte hinzu: Das ist wesentlich sicherer, als es an Bridie Mac auszuprobieren, und auf jeden Fall sinnvoller, als die Mikroskopproben zu verwenden. Also gut, meinte Babbitts. Setzen Sie es auf Bett 2. Obwohl McLellans abgetrenntes Glied die ganze Zeit in Stasis gelegen hatte, war die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder angenäht werden konnte, so gut wie nicht mehr existent. Wenn es möglich war, mit Tests daran McLellans Leben zu retten, und vielleicht auch das Terrells, dann war es das Opfer wert. Sie sah, wie Tan Bao das Bein aus dem Lager nahm und auf das andere Biobett der Krankenstation legte. Er bat sie, das automatische Operationsbesteck und die modifizierten Scanner direkt über dem Bett zu bedienen. Während er die letzten Justierungen vornahm, beobachtete Babbitts fasziniert und ängstlich, dass sich die funkelnde kristalline Struktur langsam über das abgestorbene Gewebe ausgebreitet hatte. »Wir sind soweit, Doktor«, meinte Tan Bao. Sie gesellte sich an einer Kontrollkonsole des Chirurgenraums zu ihm. »Betten Sie die Virussequenz und den Auslöser, der ihr folgt, in einen 5-sekündigen Trägerwellenimpuls und fokussieren Sie ihn auf das Bein«, sagte sie. »Auf mein Zeichen.« Babbitts legte Schalter um und stellte Regler auf der Konsole ein. Sie hoffte, dass sie wusste, was sie da tat. »Signal verschlüsselt«, sagte Tan Bao. »In 3, 2, 1, jetzt!« Die Maschinerie über dem Bett sprang an und glomm auf, als der Impuls auf das abgetrennte Glied traf. Der Effekt trat umgehend und auf dramatische Weise ein. Die dunkle, glasähnliche Hülle um das Bein wuchs innerhalb von Sekunden um ein paar Zentimeter. »Abschalten«, meinte Babbitts. Tan Bao schaltete die Energie ab. »Das hätte besser klappen können«, sagte er. Trotz der Tatsache, dass das Experiment das Gegenteil des gewünschten Resultats gezeigt hatte, zitterte Babbitts vor Aufregung. »Tan, es gab 2 chemische Auslöser, die mit dieser Gensequenz verbunden waren. Bereiten Sie einen neuen Impuls vor. Diesmal verwenden Sie aber den Auslöser, der dieser Sequenz im Metagenom voranging.« Tan Bao drehte sich wieder zum Computer um, stellte das Signal neu ein und übertrug es auf die chirurgische Anlage. »Fertig, Doktor!« Babbitts Ohren waren heiß und ihr Gesicht war vor aufgeregter Erwartung ganz rot. Ihr Mund war trocken, ihre Stimme dünn und rau. »Der gleiche Impuls, nur diesmal mit der neuen Sequenz darin.« »Fertig«, sagte Tan Bao eine halbe Minute später. »Los!« Wieder wurde der Impuls von einem tiefen Brummen der Energie begleitet und badete das Bein auf dem Biobett in blassblauem Licht. So schnell wie der letzte Impuls die kristalline Struktur auf dem Glied sich hatte ausbreiten lassen, so schnell verschwand sie jetzt auch wieder. »Den Impuls beibehalten«, befahl Babbitts. Tan Bao betätigte eine weitere Kontrolle und verlängerte das Strahlenbombardement damit. In weniger als einer Minute war kein Anzeichen der kristallinen Substanz mehr auf dem Bein zu sehen. »Stopp«, sagte sie und griff nach einem medizinischen Trikorder. Ein schneller Scan bestätigte, was auf den Anzeigen des Biobets und der chirurgischen Werkzeuge zu sehen war. Alle Spuren des kristallinen Virus waren vom abgetrennten Bein verschwunden. Hinter ihr jubelte Tan Bao über dieses Ergebnis. »Das ist wunderbar! Wir sind noch nicht fertig«, meinte sie. »Stellen Sie ein neues Signal her. Beziehen Sie sich dabei auf die erste Auslösersequenz, aber danach fügen Sie das Signaläquivalent von Bridie Macs DNA-Muster ein.« Zum ersten Mal, seit sie und Tan Bao zusammenarbeiteten, protestierte er gegen einen ihrer Befehle. Seine Stimme verriet seine Besorgnis und seine Zweifel. »Doktor, worauf wollen Sie hinaus?« »Wenn man Dr. Fischers Forschungen Glauben schenkt«, erklärte sie, »wird diese Substanz sofort inaktiv, wenn sie gestoppt wird. Sie löst sich nicht auf wie organisches Gewebe, sie wird nur inaktiv. Das lässt mich vermuten, dass wir mit toter Materie beginnen sollten.« Sie nickte in Richtung des Beins auf dem Biobett. »Wenn dieses Signal irgendeinen Einfluss auf die kristalline Matrix hat, wäre es nicht interessant, was es mit Fleisch und Blut anstellen könnte?« Der junge Mann runzelte sorgenvoll die Stirn. »Doktor, ich fühle mich nicht sehr wohl bei dem, was Sie hier vorschlagen. Wir verstehen diese Technologie einfach nicht gut genug, um sie so zu benutzen.« Er gestikulierte in Richtung von McLellan. »Nach allem, was wir wissen, könnte ein Klon entstehen, wenn wir Ihre DNA in diese Sequenz kopieren.« »Na gut«, sagte Babbitts. »Legen Sie es zurück in die Stasis. Wir werden erst einen Test machen.« »Was für ein Test?« Sie verlor die Geduld. »In die Stasis damit. Sofort, Han.«
Widerwillig tat er, was sie befohlen hatte. Während er das Bein wieder in den Stasisbehälter gab, stellte sie den Signalemitter erneut auf die erste Konfiguration ein, auf genau die Einstellung, die die kristalline Struktur geschaffen hatte. »Legen Sie ein steriles Feld um das leere Bett«, sagte sie. Als er das getan hatte, fügte sie hinzu. »Wir werden wie beim ersten Mal versuchen, einen Impuls in den sterilen Bereich zu schicken. Wir werden ja sehen, ob das spontan ein Virus generiert. Wenn das funktioniert, dann untermauert das Ihre Klontheorie. Aber wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, unsere Hypothese dahingehend zu ändern, dass es sich um einen Katalysator und nicht um den Generator handelt.« Ohne seine Antwort abzuwarten, schickte sie den Impuls los und ließ ihn für 10 Sekunden andauern. Als er verlosch, überprüfte sie ihre Daten und lud Tanbao ein, sie zu kontrollieren. »Keine Spur des kristallinen Virus«, meinte sie. »Holen Sie das Bein aus der Stasis. Ich werde McLellans DNA-Sequenz in den Impuls einfügen.« Sie sah an seinem düsteren Gesichtsausdruck, wie sehr er das missbilligte, was sie vorhatte. Sie wusste, dass es ein Risiko war. Wenn etwas schief ging, dann würde der Vorsitzende der medizinischen Abteilung der Sternflotte sie wegen der Verletzung zahlreicher Sicherheitsprotokolle anklagen. Tanbao setzte McLellans abgetrennten Unterschenkel auf das Biobett und trat zurück. »Sie könnten mir hierfür die ärztliche Zulassung entziehen«, dachte Babbitts und beendete die Rejustierung der Sequenz. »Oder Sie verleihen mir den Carrington Award. Oder besser, Sie würden es tun, wenn es nicht hochgradig geheim wäre.« Sie initiierte den Impuls. Die bullige, graue Maschine über dem Bett dröhnte, als sie hochfuhr. Ein rötlicher Lichtschimmer umgab das Bein auf dem Biobett. Zuerst dachte Babbitts, dass nichts passieren würde. Dann starrte sie auf die Anzeigen des Biobetts. Alle Zeichen von Nekrose waren verschwunden und die Totenstarre in dem abgetrennten Glied löste sich. Der Wadenmuskel lockerte sich und das äußere Gewebe nahm wieder den Farbton eines frisch abgetrennten Gliedes an. Sie beendete das Signal und fügte die Sequenz ein, die das kristalline Virus neutralisiert hatte. »Wickeln Sie das Bein ein. Nehmen Sie Bridys Signaldämpfer weg und fokussieren Sie den Emitter über Ihrem Bett auf Ihre Wunde«, sagte Babbitts. »Wir werden den Virus erst neutralisieren, dann werden wir Ihr Bein wieder annähen.« Obwohl Tanbao immer noch leicht geschockt wirkte, gehorchte er, ohne zu widersprechen. 5 Minuten später war McLellans Körper völlig frei von der kristallinen Matrix, ihr verwundeter Schenkel war in eine sterile, biologisch abbaubare Decke gehüllt und Tanbao brachte ihr abgetrenntes Bein herüber, um es auf dem Biobett an den richtigen Platz zu legen. »Ich hole die chirurgischen Instrumente. Noch nicht. Ich möchte nur noch etwas testen.« Er sah McLellan ängstlich an. »Doktor, das ist nicht einfach nur ein Test an einem abgetrennten Glied. Das ist mir klar, Tan. Und ich übernehme die volle Verantwortung, wenn etwas schief geht. Treten Sie zurück!« Sie drückte das abgetrennte Bein gegen die Wunde, achtete sorgfältig darauf, dass die Knochen und durchtrennten Venen und Arterien da waren, wo sie hingehörten. Als sie endlich zufrieden und alles dort war, wo es sein sollte, drehte sich Babbitts zur chirurgischen Kontrollkonsole um, richtete den Emitter genau auf McLellans Wunde aus und lud das Signalmuster mit der DNA-Sequenz des zweiten Offiziers. »Bitte lass das kein Fehler sein«, dachte sie. Sie drückte den Auslöser und aktivierte die Maschine. Dann stand sie neben Tanbao und sah, wie ein Wunder geschah. Der rötliche Glanz fuhr mehrfach von McLellans Bauch hinunter zum Knöchel ihres verletzten Beins und wieder zurück. Dann konzentrierte es sich mit einem grellen, rubinroten Leuchten auf den Zwischenraum zwischen ihrem Körper und dem losen Glied. Nach und nach heilte Bridie Macs Bein. 1 Minute, nachdem die Prozedur begonnen hatte, deaktivierte Babbitts den Emitter wieder und starrte nachdenklich auf den geheilten zweiten Offizier. »Bereiten Sie eine Version des Impulses mit Commander Terrells DNA vor«, sagte sie zu Tanbao. »Und dann sorgen Sie dafür, dass das Ding transportabel wird. Es könnte unsere einzige Chance sein, ihn zu retten.« Terry Old öffnete ihre Augen und blinzelte in das helle Tageslicht. Die Steine, die sie vor ihrer Nische in der Höhlenwand aufgebaut hatte, waren bereits seit Stunden kalt. Sie lag zusammengerollt auf einem Bett aus steinigem Sand, eng an die raue Felswand gedrückt. Als ihre Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, sah sie hinunter auf ihre Beine, um nachzusehen, ob die Prellungen, die sie im Fluss erlitten hatte, schon abheilten. Zu ihrer Überraschung waren keine Prellungen mehr zu sehen. Sie versuchte, sich an all die schmerzhaften Kollisionen mit versteckten Felsen in diesem schlammigen, braunen Wasser zu erinnern und auch an die Schläge gegen diesen unterirdischen Tunnel. Sie hatte jeden dieser blauen Flecke gestern noch schmerzhaft gespürt, als sie aus dem Wasser gekrochen war, um in dieser Nische hier Unterschlupf zu suchen. Der ständige Schmerz in ihren Wunden hatte sie wach gehalten. Sie tastete ihre Seiten und ihre Arme mit den Fingerspitzen ab, aber sie fand keine Verletzungen. Keine Quetschungen, keine Platzwunden, nicht einmal einen Kratzer. Hinter den Felsen bewegte sich etwas. Es war ein kleiner Lichtschimmer und ein wenig Dunst über dem Wasser. Eine enorm große menschliche Gestalt war darin zu erkennen. Sie schwebte Dutzende von Metern über dem Zentrum des riesigen Höhlenteichs. Die wirbelnden Wolken von vielfarbigem Nebel, die den Riesen umgaben, bewegten sich so leicht wie Laichfäden unter Wasser. Ein breiter, senkrechter Sonnenstrahl fiel von einer Öffnung in der Decke auf das ätherische Wesen. Sie kroch aus der Nische und kletterte über die Felsen. Ihre Muskeln waren steif. Zuerst schien der durchscheinende Titan keine Notiz von ihr zu nehmen. Er schwebte schweigend in den goldenen Strahlen, umgeben vom Wispern der fallenden Fluten und den zahlreichen Echos aus den großen Höhlen, die den Teich umgaben. Dann wurde die Gestalt für einen Moment blasser und fast durchsichtig, wie eine Skulptur aus Rauch, die ihre Konturen verlor. Sekunden später verdichtete sich das Wesen wieder, immer noch an derselben Stelle, aber jetzt mit dem Gesicht zu Teriolt. Es sah sie direkt an. Doch die junge Frau war nicht erschrocken. Tatsächlich war sie sogar fasziniert von der vielfarbigen Schönheit, die etwa einen Kilometer entfernt vor ihr schwebte. Etwas zurückhaltend fragte sie: »Hallo?« Die Gestalt richtete ihre Aufmerksamkeit mit der Gnadenlosigkeit einer erbarmungslosen Wüstensonne auf sie. »Deine Verletzungen waren schwer«, antwortete sie telepathisch. Seine geistige Stimme klang wie ein Beben, das alle ihre Gedanken ins Chaos stürzte. »Vorsichtig«, war alles, was sie denken konnte. »Bitte«, die Gestalt sprach jetzt so donnernd laut, dass das Gestein unter ihren Füßen erzitterte. »Dein Geist ist nicht geschaffen, die Stimme zu hören.«
»Nein«,
sagte sie.
»Das ist er nicht.«
Sie ging ein paar vorsichtige Schritte vorwärts, bis sie das Ufer des Teichs erreicht hatte. Direkt in diese strahlende Großartigkeit zu sehen, war schmerzhaft. So wandte sie ihre Augen nach unten zum weißglühenden und zitternden Spiegelbild auf der Wasseroberfläche.
»Ich bin Vanessa Teriolt.«
»Ich bin der Widersacher.«